Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Sternstunde für die Mercedes-Antriebe in Diriyah. Beim Saisonauftakt gewinnt erst der Weltmeister Nyck de Vries und dann legt Mortara im Kunden-Mercedes von Venturi nach. Heute analysieren wir die Rennen in Saudi-Arabien, schauen auf das neue Qualifying-Format und diskutieren über die Baggerfahrerausbildung im Königreich. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Die Saison läuft. Endlich ist es soweit. Und heute mit dabei, um den Diriyah E-Prix 2022 zu analysieren, ist einerseits eine tragende Säule dieses Podcasts. Tobi Wirz, hallo.
Hallöchen.
Aber auch die tragende Säule von eFormel.de, Timo Pape. Hi.
Hallo zusammen.
Das ist so schön, dass wir heute mal so ein bisschen größer aufgestellt sind und eine neue Stimme, nee, neu ist sie nicht, aber eine andere Stimme als sonst mitredet. Timo, du warst so lange nicht dabei, jetzt musst du uns allen erzählen, wie geht's dir, wie hast du das Wochenende in Saudi-Arabien überstanden? Also du warst ja nicht da, aber wie war's, wie geht's dir?
Ach ja, mir geht's ganz gut, ich kann nicht klagen. Also natürlich ist so, nach dem Rennwochenende, wie es ja immer so ist, sind wir alle ein bisschen ausgelaugt und ein bisschen überarbeitet, aber an sich war schön, dass es endlich wieder losgeht und ja, was mache ich in der Zwischenzeit? Ich höre natürlich fleißig den E-Pod und lese ganz viele Geschichten auf eFormel.de, aber sonst hat sich bei mir eigentlich nicht viel getan seit dem letzten Mal.
Das ist aber auch trotzdem ein guter Weg, um die Zwischenzeit zu überbrücken. Podcast hören von eFormel.de und eFormel.de lesen von eFormel.de. Ja. Einfach auch eine sehr gute Motorsport-Webseite, muss man auch mal sagen. Und du, Tobi, wie hast du das Wochenende überstanden?
Oh je, ja, Doubleheader halt, wie Timo schon sagte, immer viel zu tun und am Ende ist man ziemlich ausgelaugt. Einigermaßen angenehm war aber, dass der Doubleheader jetzt Freitag und Samstag war. Das heißt, man hatte den Sonntag wenigstens so ein bisschen noch zum Entspannen, bevor dann am Montag wieder der Ernst des Lebens, sage ich mal, losging. Von daher, nee, aber ja, ist immer sehr arbeitsreich und macht aber auch einen Riesenspaß und bin auch wahnsinnig froh, dass die Saison endlich läuft.
Dann lasst uns doch mal einen Blick über die Schulter, so schräg, so ein bisschen nach links werfen oder wahlweise nach rechts in den Außenspiegel oder in den Rückspiegel. Und lasst uns doch mal hören und schauen, was beim Diriyah E-Prix so passiert ist.
Pole Position am Freitag für Stoffel Vandoorne. Der Belgier verweist im neuen Qualifying-Format Jake Dennis, Nyck de Vries und André Lotterer auf die Plätze.
Im Rennen feiert das neue Safety-Car der Porsche Taycan direkt sein Renndebüt. Robin Freins schießt mit einem Revanche-Foul Oliver Rowland ab, der Mahindra landet in der Mauer und muss geborgen werden.
De Vries schiebt sich anschließend auf Platz 2 nach vorne, Mercedes fährt also einem souveränen Doppelsieg entgegen. Und währenddessen hält der extrem aggressiv verteidigende Lotterer die hinterherfahrenden Piloten wegen eines fehlerhaften Energiemanagements auf.
Vorne dann jedoch der entscheidende Fehler. Vandoorne verpasst die Attack-Mode-Schleifen, sodass de Vries vorbeigehen kann und nach 2021 erneut den Saisonauftakt für sich entscheidet. Vandoorne wird immerhin noch Zweiter.
Dritter wird Dennis, während Lotterer in den letzten Runden noch viel Boden verliert und sogar aus den Punkten herausfällt. Nutznießer ist unter anderem Oliver Askew, der bei seinem Debüt direkt in den Punkten landet.
Auch am Samstag geht die Pole Position an einen Mercedes. Nyck de Vries bezwingt Edo Mortara im finalen Duell um 0,005 Sekunden.
Im Rennen sind es jedoch die beiden Venturi-Piloten, die um den Sieg kämpfen. De Vries fällt nach einer Berührung mit Jean-Éric Vergne weit zurück.
Obwohl er weniger Energie hat, geht Robin Freins dann jedoch an Lucas Di Grassi vorbei und schiebt sich auf den zweiten Platz vor. Di Grassi will im Endspurt eigentlich kontern.
Tja, aber dazu kommt es dann nicht mehr. Alex Sims schmeißt sein Mahindra in die Mauer. Das Safety Car kommt erneut auf die Bahn.
Dennoch entsteht eine heikle Szene, als ein Bergungskran auf die Strecke fährt und es hinter dem Safety Car zu einem Massenauffahrunfall kommt. Glücklicherweise gibt es nur leichte Schäden.
Mortara gewinnt das nicht mehr freigegebene Rennen vor Freins und Di Grassi.
In der Gesamtwertung übernimmt Mortara die Führung vor De Vries und Di Grassi. In der Teamwertung liegt Venturi knapp vor Mercedes. Dritter ist Andretti.
Puh, Jungs, das war die Geschichte des Wochenendes. Für mich zumindest. Diese Power, dieses Tempo, diese Pace, die da in den Mercedes-Antrieben schlummerte. Am Freitag Mercedes-Doppelsieg. Am Samstag zwei Venturi auf dem Podium. Wissen wir ja, ne? Venturi, das Kundenteam von Mercedes, also der gleiche Antrieb da hinten drin im Auto. Das war, Timo, wirklich allererste Sahne, was die Autos mit Mercedes-Power da in Diria uns gezeigt haben.
Ja, ich glaube, wir waren alle so ein bisschen überrascht, die Mercedes-Antriebe dann doch sind. Ich meine, klar, wir haben letztes Jahr schon gesehen, beim Auftaktsieg von Nick de Vries, dass Mercedes da auch, aber eben auch durch de Vries in einer anderen Liga unterwegs war, zumindest im ersten Rennen. Aber dieses Mal hat es sich so irgendwie durch das ganze Wochenende gezogen, dass sowohl dann Mercedes als auch das Kundenteam so stark einfach vorne dabei war. Und wir haben es ja auch in diversen Analysen jetzt nachlesen können auf unserer Seite, dass die reine Pace auf eine Runde auch einfach enorm viel schneller war als manch anderes Team. Also die Dominanz hätte ich so nicht erwartet.
Ja, das D-Wort liegt einem auf der Zunge. Das war ja im letzten Jahr schon so. Ich weiß noch, da saßen wir hier auch im Podcast und haben gesagt, boah, ey, der de Vries, der hat da alle auseinandergepflückt, jede einzelne Session im ersten Rennen gewonnen vom Diriyah E-Prix 2021. Und jetzt sitzen wir 2022 wieder hier und Tobi erzählen über die silberne Dominanz von Mercedes. Gibt es deiner Ansicht nach einen Grund, sich jetzt vor genau so einer Dominanz zu fürchten?
Überhaupt nicht. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass gerade durch das neue Qualifying-Format, worauf wir gleich natürlich noch kommen, die Sache, die ist, dass die Fahrer, die vorne in der Meisterschaft sind, nicht mehr diesen enormen Nachteil haben. Ja, grundsätzlich wäre damit also eine Dominanz etwas wahrscheinlicher als in vorangegangenen Jahren. Aber, und das muss man mal ganz klar betonen, die Strecke in Diria ist halt ein Sonderfall. Die ist nicht vergleichbar mit den anderen Kursen, die wir in dieser Saison noch haben werden, und ist schon deutlich anders. Und im letzten Jahr war Mercedes hier schon richtig gut und dieses Jahr auch wieder. Das kann allerdings und das wird auch in Mexiko, denke ich, ganz anders sein.
Aber dass Mercedes das Team ist, das es zu schlagen gilt, das haben wir ja schon vor der Saison gedacht, oder Timo? Also es sind ja die gleichen Antriebe wie im letzten Jahr, haben wir schon hinlänglich erzählt, selbe Hardware, bisschen andere Software. Und letztes Jahr war Mercedes schon super. Jetzt ja dieses Schaulaufen in Saudi-Arabien, Hut ab davor. Ich fürchte, die Konkurrenz hat so ein bisschen ein paar schlechte und kurze Nächte vor sich, jetzt bevor es nach Mexiko stattgeht zum nächsten E-Prix. Weil alle jetzt überlegen, wie um alles in der Welt sollen die denn die Lücke zu Mercedes schließen?
Ja, aber ich glaube, Robin Freins hat es auch nach dem Rennen gesagt, Mercedes ist schlagbar. Also sie sind jetzt nicht meilenweit weg. Das sah zwar so ein bisschen so aus am Freitag, hatte aber auch damit zu tun, dass natürlich hinter den beiden führenden Mercedes die Piloten in Zweikämpfe verwickelt waren, also Jack Dennis und André Lotterer. Und man hat dann in den Folgerunden auch gesehen, dass Dennis schon aufschließen konnte. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit den Eindrücken aus dem letzten Jahr, dass sowohl Mercedes sehr schnell war, aber auch die BMW-Antriebe in Diriyah immer gut funktioniert haben. Von daher glaube ich, dass es da schon gar nicht so deutlich war, wie es am Ende aussah. Und wir haben es dann ja auch am Samstag gesehen, dass es nicht mehr ganz so diese silberne Dominanz war von Freins, auch wenn Venturi es natürlich gut gemacht hat übers Qualifying. Ich denke, es ist eine Strecke, in der man jetzt nicht so mega gut überholen kann. Deswegen war das Qualifying da wichtig und da war der Mercedes auf dieser Strecke einfach gut. Mhm. Aber vom Charakter her wird es andere Strecken geben, wie Tobi gerade auch schon sagte. Wir werden in Mexiko einen anderen Kurs sehen und wenn es dann auf Strecken wie beispielsweise Rom geht, die sehr zackig, sehr eckig sind, da werden wir auch wieder dann die Stärke von Jaguar sehen, die mich doch sehr enttäuscht haben jetzt am Wochenende. Und ich glaube, dann wird sich das über die Saison hinweg schon wieder mehr ausgleichen.
Oh ja, mit Jaguar sagst du was. Die waren in meinem Kopf immer als Top-Team abgespeichert und nicht, weil ich ja hier das bekannte Fable für Jaguar habe. Einfach,
Fanboy-Alarm.
Nee, aber die waren wirklich gar nicht mal so gut.
Vor allem Evans.
Vor allem Evans. Am ganzen Wochenende 13 Punkte gesammelt, in der Meisterschaft auf Platz 6. Klar, ich weiß auch, das waren jetzt zwei Rennen von, wie viel haben wir? 16 in dieser Saison. Da kann noch eine Menge und wird auch noch eine Menge passieren. Aber Jaguar ist vor allem das Team, an das ich denke, wenn ich gerade eben erzählt habe, schon einige Teams werden ein paar kürzere Nächte und längere Tage vor sich haben. Weil Jaguar sollte sich bei den nächsten E-Prix nicht mehr so zeigen, wie sie es jetzt in Diriyah gemacht haben. Das war alles andere als ideal, jedenfalls dieser Start ins Jahr 2022.
Vielleicht kann man noch mal auf die Kurscharakteristik kurz eingehen, weil warum Diriyah so besonders ist. Wir haben ja diese Esses-Berg ab und da scheint irgendwie der Mercedes besonders gut zu liegen. Aber das haben wir ja sonst in der Saison in dem Maße eigentlich nie. Wir haben es ein bisschen ähnlich in Rom, zumindest teilweise. Aber da gibt es auch viel mehr diese klassischen Formel-E-Strecken, Charaktika, also 90-Grad-Kurven und so weiter. Und einfach auf diesem Streckentyp, diese Esses, die es aber so einmalig gibt, da war der Mercedes wirklich stark und hat da eben ja eine besondere Leistungsstufe irgendwie erreicht. Ich denke, dass sich das am Ende wieder ausgleichen wird.
Ich will jetzt mal, Tobi, ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Nicht in deine Wunde, aber in die von Stoffel van Dorn. Ich hatte nämlich nach dem Samstag wirklich den Eindruck, au backe, wenn das so weitergeht, dann kann Mercedes nur noch sich selbst schlagen. Und das hat van Dorn schön verdeutlicht, wie man sich selbst schlagen kann, mit diesem Attack-Mode verpassen. Erzähl doch mal kurz, was ist da passiert? Und ja, das war ja im Grunde genommen der Grund, warum van Dorn den Sieg nicht geholt hat, sondern sein Teamkollege.
Ja, es ist das passiert, was wir schon häufiger gesehen haben. Der Attack-Mode liegt halt relativ weit ab von der Ideallinie, sodass man auch relativ präzise eine Kurve auf einem durchaus dreckigen Straßenabschnitt fahren muss. Und da hat van Dorn einen Fehler gemacht, den auch schon viele andere Piloten gemacht haben. Er hat nämlich eine von den drei Schleifen, die im Boden befestigt sind, oder angebracht sind, besser gesagt, hat er einfach verpasst. Und damit hatte er zwar den Zeitverlust, weil er von der Linie runtergegangen ist, aber nicht den Energiegewinn oder den Leistungsgewinn durch den Attack-Mode, weshalb er die Position an Nyck de Vries verloren hat.
Tja, und jetzt die Millionenfrage. Wisst ihr, welche Schleife er verpasst hat? Das ist so schön unnützes Formel-E-Wissen, aber dafür sind wir doch
dritte.
Gut. Die dritte, sagt Timo?
Nein, die erste.
Es war die dritte.
Na gut.
Ich hab's irgendwo gelesen.
Ich guck mir das nochmal an. Moment, da bleib ich nicht auf mir sitzen.
Guck mal weiter. Moment. Der van Dorn hat das selbst gesagt. Da leuchtet ja, jetzt führen wir den Gedanken nach im Auto trotzdem noch nach, aber noch weiter. Aber da leuchtet auf dem Lenkrad, ganz interessant, auf für die Fahrer. Das Lenkrad reibt den Fehler wirklich unter die Nase. Und zwar wortwörtlich. Da steht dann nämlich drauf, erste Schleife getroffen, zweite Schleife getroffen und die dritte hat er verpasst. Aber du hast recht, Tobi. In der Wiederholung sieht es echt so aus, als würde der van Dorn ein bisschen spät in die Attack-Zone auch abbiegen. Aber scheint wohl geklappt zu haben. Jetzt lass uns aber mal das Thema wechseln und zwar im gleichen Rennen bleiben, aber ein Auto nach hinten springen, zumindest für die erste Hälfte des Rennens ein Auto nach hinten springen und mal die Mitfahrgelegenheit bei André Lotterer nutzen, der sich da wirklich gut geschlagen hat, muss ich sagen, in der Qualifikation. Der kommt aus einer Saison 2021, wo er wirklich, also das war wirklich nicht das Gelbe vom Ei, das letzte Jahr für André Lotterer in der Formel E. Und jetzt startet der nach dem Jahreswechsel in Saudi-Arabien und schlägt erstmal gepflegt seinen Teamkollegen Pascal Wehrlein im Qualifying um 0,4 Sekunden, was in der Formel E wirklich eine Welt ist. Also das ist beachtlich, einen Vorsprung von 0,4 Sekunden über seinen Teamkollegen zu haben. Und dann, Timo, ging's ins Rennen für Lotterer und dann fuhr der so eine Viertelstunde mit und dann fuhr der die nächste halbe Stunde nach hinten. Was war denn da los bei André Lotterer und seinem Energiemanagement?
Ja, das wusste er nach dem Rennen ja selbst nicht so ganz genau. Also er hat dann ja bei den Kollegen von Ran am Mikro auch gesagt, er hat sowas noch nie erlebt, er hat keine Ahnung, was passiert ist. Irgendwie muss es Porsche dann herausgefunden haben über Nacht, also analysiert haben, was war an den Energietargets falsch berechnet, also warum hat er einfach overconsumed, wie man sagt, also mehr Energie gebraucht, als er eigentlich eingeplant hatte. Das hat dann letztlich dazu geführt, dass ihm die Pace fehlte und er sich eigentlich nur noch nach hinten orientieren konnte. Naja, gut, die Fehlersuche über Nacht hat dann auf jeden Fall Früchte getragen, die Ursache wurde gefunden und samstags ging es ja dann deutlich besser im Rennen. Also erneut super starkes Qualifying, da muss man wirklich den Hut ziehen vor Lotterer, was der sowohl am Freitag als auch am Samstag da auf eine Runde gebracht hat. Dann einen ordentlichen Startplatz gehabt und im Rennen sich ja dann tatsächlich auch vorgearbeitet bis auf Platz 4, ohne diesen Tempoabfall aus dem das Rennen und hat da starke Punkte gesammelt. Also ich muss sagen, auch gerade im Vergleich mit Wehrlein hat mich Lotterer wirklich sehr beeindruckt jetzt am Wochenende. Und was ich auch eine sehr interessante Beobachtung dabei finde, ist, dass es so langsam zeichnete sich ab in der Formel E, dass es schon auch Strecken gibt, die Fahrern liegen. Also denken wir mal an Sam Bird in New York, der da schon mehrmals gewonnen hat. Oder eben jetzt auch Lotterer in Diriyah, der auch in der Vergangenheit stark war und für Porsche damals ja auch direkt im ersten Rennen aufs Podium gefahren ist. Und das dann an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Qualifying nochmal zu beweisen, dass er wirklich sehr schnell hier ist auf dieser anspruchsvollen Strecke. Da kann man nur sagen, nicht schlecht. Sieht aus, als würde er diese Saison vielleicht ein bisschen besser klarkommen.
Und es wird auch höchste Zeit. Also rein statistisch gesehen ist doch allerhöchste Eisenbahn, Tobi, dass Porsche mal ein Rennen gewinnt. Die fahren jetzt so lange schon mit und weder Wehrlein noch Lotterer haben bislang offiziell ein Rennen gewonnen. Inoffiziell hat es ja schon geklappt mal.
Ja, definitiv. Sie hatten die Möglichkeiten. Ich denke mal, vom Speed her ist der Porsche sowieso auf diversen Strecken schon schnell genug gewesen. Es hat aber allerdings immer ein bisschen was gefehlt und in Puebla waren es die Anmeldung der Reifen, die gefehlt hat. Aber an und für sich ist das richtig. Ja. Grundsätzlich erwarte ich auch in dieser Saison, dass es mal klappen wird. 14 Chancen haben sie noch.
Der Anspruch ist ja, um Siege kämpfen und um die WM kämpfen. Das sagt Porsche ja selbst. Und diesen Ansprüchen, an denen müssen sie sich jetzt halt messen lassen. Timo, glaubst du, dass Porsche gewinnt in diesem Jahr irgendwann mal?
Ich gehe eigentlich fest davon aus, weil sowohl bei Lotterer bin ich mir nicht so sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat schon das Heidfeld-Syndrom aus der Formel 1, dass es einfach nicht klappen soll. Aber ich denke, gerade Wehrlein, also auch jetzt mit Blick auf Mexiko. Wehrlein war immer stark in Mexiko, hätte da ja auch fast schon mal gewonnen, als ihm da wenige Meter vor der Ziellinie die Energie ausging. Also das ist eine Strecke, wo er stark war und Strecken, wo er wirklich absolut top of the pops ist. Und ich denke, Wehrlein wird dieses Jahr den ersten Porsche-Sieg einfahren.
53 Rennen, habe ich gerade mal nachgeschlagen, hat André Lotterer absolviert in der Formel E, ohne einen E-Prix gewonnen zu haben. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt auf unserer Statistikseite die Fahrer anschaue, die vor ihm liegen, müsste er tatsächlich den Rekord innehaben für die meisten Rennen ohne Sieg in der Formel E.
Das glaube ich nicht. Oliver Turvey dürfte deutlich mehr haben.
Da hast du recht, stimmt. Der ist bei 74 Starts, aber der ist auch der einzige sonst. Danke, Tobi. Statistik, Tobi, hat immer ein waches Auge auf die Statistik. Vor dem Wochenende war das ganz große Gesprächsthema ja das Qualifying-Format. Überhaupt eigentlich, nicht nur vor dem Wochenende, sondern auch vor dem Jahreswechsel und in den letzten Monaten überhaupt. Dieses alte Qualifying-Format mit der Super Pole, die besten Fahrzeuge benachteiligt hat. Hinlänglich haben wir hier auch im E-Pod drüber diskutiert. Und jetzt gab es ein neues System, dieser Turniermodus. Es gab den ersten Durchgang mal öffentlich jetzt in Saudi-Arabien. Tobi, was haben wir davon gelernt?
Ja, wie du schon gesagt hast, was wir gelernt haben, ist, dass es jetzt fairere Chancen für allen gibt, insbesondere für die Fahrer, die in der Meisterschaft vorne sind, die nicht mehr in der ersten Gruppe bei den in den meisten Fällen schlechtesten Bedingungen herangehen müssen. Und die hat tatsächlich äußerst spannende Zweikämpfe beschert. Ich will da nur als lobendes Beispiel das Finale am Samstag nehmen, wo Nyck de Vries und Edo Mantara absolut auf Augenhöhe waren und am Ende tatsächlich nur durch 0,005 Sekunden, also 0,005 Sekunden getrennt waren. Das war schon sehr spannend.
Und du, Timo? Was für eine Schulnote würdest du dem neuen Qualifying-Format geben? Jetzt mal so spontan aus dem Ärmel.
So ganz spontan aus dem Ärmel geschüttelt, eine 2.
Eine 2?
Oh, damit hätte ich mich zufrieden gegeben in der Schulzeit.
Nee, ich fand es wirklich, die große Analyse steht noch bevor, dass ich mich wirklich mit dem Thema auch geistig mal auseinandersetze. Aber das, was so bisher hängen geblieben ist von dem, was ich gesehen habe, war wirklich sehr positiv, dass mir das Duellformat sehr gut gefallen hat, das für zusätzliche Spannung sorgt, zumindest ab der Duellphase dann. Und auch, dass die Formel E das ziemlich gut macht mit der Einblendung der realen Abstände und so weiter. Also es ist ganz schön inszeniert. Es geht Schlag auf Schlag, was für uns, wie wir feststellen mussten, gar nicht so leicht ist im Live-Ticker und beim Schreiben, wenn wir quasi in Echtzeit die Berichte da in die Tastatur nageln.
Oh ja.
Aber an sich aus Fansicht ist das natürlich super, das Ganze zu beschleunigen. Allerdings hat mir die Gruppenphase nicht so wirklich gefallen. Also da gibt es eigentlich wenig zu berichten, weil in den ersten 10 Minuten hat dann quasi kein Fahrer so richtig Vollgas oder volles Risiko gegeben, sodass da eigentlich wirklich nichts passiert ist. Und in den letzten 10 Sekunden vor Ablauf der Zeit sind dann die meisten Fahrer irgendwie nochmal über die Linie gegangen, um ihre schnelle Runde zu setzen. Also da haben wir halt das Problem eines Gruppenqualifyings, wie wir es auch meiner Meinung nach in der Formel 1 und so weiter haben, was einfach nicht wirklich für Spannung sorgt. Aber das ist halt nur die eine Seite der Medaille. Das neue K.O.-Format hat mir sehr gut gefallen.
Ich fand auch, dass dieses Gruppending, dieser Gruppenabschnitt des Qualifyings sehr schön veranschaulicht hat, warum wir in den letzten Jahren der Formel E nicht das Formel 1-Format benutzt haben. Ein Wort: Verkehr, a traffic paradise, sagt der Engländer. Das war schon in Diriyah mit 11 Fahrzeugen wirklich richtig eng. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass im weiteren Saisonverlauf dieses Management des Verkehrs vor einem zu einem wirklich wichtigen Teil wird des Qualifyings, zumindest der Gruppenphase, weil es so, so, so wichtig ist, sich eine freie Bahn zu räumen und wirklich mal eine Runde zu haben, wo man nicht irgendwen vor einem hat, der dann, wo man dann dazu meistens nicht weiß, ob der jetzt gerade selbst eine schnelle Runde mit 220 kW fährt oder ob er sich nur die Reifen aufwärmt und die Bremsen. Das ist auch Sergio Sette Camara zum Opfer gefallen, beziehungsweise vielmehr eigentlich Sebastian Buemi, der da halt auf seiner Runde gehörig Verkehr hatte und dann stand ein Dragon ihm in der letzten Kurve im Weg, der sich seinerseits auf eine Runde vorbereitet hat. Tja, und das war jetzt nur die Hälfte des Starterfeldes. Man stelle sich vor, die Formel E würde das Formel 1 Qualifying-System benutzen mit Q1, 2 und 3, wo am Anfang tatsächlich 22 Autos sich diese knappe Strecke teilen müssten. Das wäre nicht schön und das wäre nicht möglich gewesen. Deswegen finde ich auch die neue Systemlösung mit erst der Gruppenphase von 11 Fahrzeugen an der Obergrenze des Machbaren und dann vor allem der K.O.-Phase, die gefällt mir richtig gut. Ich finde natürlich ein bisschen harsch, dass das auch sehr bestrafend ist in der Gruppenphase, ne? Wenn du so Sekundenbruchteile langsamer bist als den Cut-off der besten 4, um in die Duellphase zu kommen. Das kann halt trotzdem bedeuten, dass du dann 4, 5 Reihen weiter hinten startest. Das ist schon ziemlich harsch. Andererseits, das war bei dem Superpole-Format auch kaum anders. Auch da, weil das Feld so nah beieinander liegt, kannst du mit einem Rückstand von 2 Sekunden, auf jeden Fall, 2 Zehntelsekunden meine ich, gut und gerne konntest du dann halt auch mal 6, 7, 8, 9 Plätze zurückgeworfen werden. Aber das neue Qualifying-Format wirft da so ein bisschen ein Brennglas drauf. Tobi, was dein Fazit?
Ja, ich kann das alles nur bestätigen. Spannend, unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Wo ich noch ein bisschen Nachholbedarf sehe, ist insbesondere bei der TV-Übertragung. Zum Beispiel war die Konfusion groß. Niemand hat verstanden, warum Lucas Di Grassi nicht losgefahren ist im Duell mit Antonio Felix da Costa und der zunächst alleine auf der Strecke unterwegs war. Auch sind die Abschnitte durch zu große Pausen voneinander getrennt, finde ich. Ja, das von zwischen Halbfinale und Finale vergehen gefühlt 10 Minuten, wo, ja, ich sag mal, der Fernsehsender, der es überträgt, schön Werbung schalten kann. Aber finde ich nicht zuträglich. Das Format ist so spannend, es ist so interessant anzusehen. Da dürfte man noch ein bisschen was straffen können, finde ich.
Der arme Mann im Live-Ticker denkt sich, oh Gott, bitte macht mehr Pausen, es ist so stressig, ich muss so viel tippen. Naja, aber
das ja, aber du hast recht,
Perspektiven.
Teilweise waren die Pausen ja dann doch wieder sehr lang, also entweder es ging wirklich Schlag auf Schlag oder es war mal zwischenzeitlich 5 bis 10 Minuten überhaupt nichts, das hat mich auch gewundert.
Ja, das war echt kurios. Genauso auch wie die Szene, die hast du ja gerade angeschnitten, Tobi, von diesem Di Grassi und Da Costa-Ding im zweiten Quali. Was ist denn da passiert? Kannst du das kurz und bündig zusammenfassen für uns nochmal?
Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass Lucas Di Grassi zuerst auf die Strecke gesollt hätte. Und Antonio Felix Da Costa als Zweiter. Aus irgendeinem Grund ist Felix Da Costa aber zuerst in die Boxengasse gefahren und hat Di Grassi damit quasi behindert, sodass in der ersten Grünphase, wenn das erste Fahrzeug auf die Strecke gehen soll, niemand gefahren ist. Und Felix Da Costa dann in der zweiten Grünphase, wo er dran war mit Fahren, auch gefahren ist. Und dann stand Lucas Di Grassi immer noch in der Box, weil die Ampel rot war und rot blieb. Und wurde dann, nachdem Antonio Felix Da Costa schon fertig war, rausgeschickt, sollte seine Runde noch fahren. Und es war auch überhaupt nicht klar, was denn da jetzt passiert ist. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen was verbessern.
Ja, ich denke auch, dass jetzt sicherlich auch noch Änderungen anstehen werden diese Saison über. Das war jetzt der erste Versuch. Man hat gesehen, es hat schon sehr vieles funktioniert, aber das ist ja auch so ein bisschen typisch Formel E eigentlich die letzten Jahre immer gewesen. Man probiert Dinge neu aus, die es so in der Form im Motorsport noch nicht gegeben hat und muss dann halt im Anschluss auch manchmal hier und da ein bisschen feinjustieren. Ich denke, das wird passieren. Was ich aber noch ganz interessant finde, ist der Aspekt, dass das Qualifying aus meiner Sicht nicht nur das Qualifying verändert und irgendwie spannender macht, sondern das ganze Racing in der Formel E. Ich habe so das Gefühl, es kann natürlich auch jetzt eine Momentaufnahme sein, aber dass die beiden Rennen in der Ria schon normalerer Motorsport waren, als wir ihn normalerweise aus der Formel E kennen. Denn wir kennen viele starke Fahrer, starten weit hinten, kämpfen sich durchs Feld und du hast vorne auch oft Fahrer drin, die man erwarten würde. Und durch dieses neue Qualifying-Format sind jetzt natürlich die Fahrer vorne, die auch wirklich im Qualifying stark sind auf eine Runde. Und die Top-Fahrer sind da, wo sie hingehören, wie es in anderen Serien überall der Fall ist. Das heißt, im Rennen wird sich das Feld wahrscheinlich schon immer ein bisschen weiter auseinanderziehen. Und wir werden schon eher Fahrer auf einem Niveau oder auch Fahrzeuge auf einem Niveau in der Spitzengruppe sehen. Und was dann letztlich vielleicht auch zu, sagen wir mal, gesitteteren Rennen führen könnte. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte da an diesem Wochenende das Gefühl, nach beiden Rennen war guter Motorsport. Es gab auch wirklich packende Duelle, aber es ist nicht so das komplette Chaos über uns hineingebrochen. Und es war jetzt nicht so spektakulär und spannend, wie es schon oft war in der Formel E. Kann sein, dass das Zufall war, aber ich hatte einfach mal den Gedanken, dann vielleicht liegt es auch einfach an diesem Qualifying-Format, dass wir jetzt mehr, in Anführungszeichen, normale Motorsportveranstaltungen dadurch sehen.
Vielleicht kein ganz blöder Gedanke. Ich würde trotzdem nicht unterschreiben, dass es wirklich gesittet war, immer und überall. Ich denke natürlich zum Beispiel an Freins und Roland, die innerhalb der Top 10, glaube ich, war das gerade so, gekämpft haben und sich gegenseitig von der Strecke gekegelt haben. Oder am Samstag, wo sich die Venturis und Mercedes und DSs und Envisions gegenseitig in die Kiste gerumpelt sind. Das war dann doch typisch Formel E, wenn ich mir die letzten Jahre irgendwie ansehe.
Ja, absolut. Das war wieder Autoscooter-Style.
Ja.
Spannend, wie es in wird, wenn das Auto fragiler wird, vielleicht auch kleiner wird, oder was heißt vielleicht, wir wissen, dass es kleiner wird, ob dann da vielleicht auch ein bisschen mehr Normalität einkehrt. Aber ganz ehrlich, also ich bin Fan davon, dass Rubbing is Racing zu sehen ist ja. Und mir macht das Spaß.
Das haben auch die Rookies tatsächlich festgestellt. Ich erinnere mich an ein Zitat von Dan Ticktum, der, glaube ich, bei unseren KollegInnen vom Motorsport Network irgendwie gesagt hat, ja, hier nehmen die Fahrer ja tatsächlich willend in Kauf und wollend in Kauf, dass man Kontakt macht und hat beim Überholen. Dann mache ich das jetzt einfach auch. Und die Schlagzeile war natürlich, Dan Ticktum eckt an bei seinem Debüt, weil Dan Ticktum einer ist, der aneckt. Das klingt gut.
Ja, aber ich erinnere mich an René Rast nach seinem Debüt in Berlin, oder nicht Debüt, aber nach seinem Audi-Debüt in Berlin, als er ja auch nach einem Rennen feststellen musste, die spielen hier Tennis mit mir. Und da muss ich wohl mal gegenhalten und prompt fährt er aufs erste Podium.
Genau, nachdem er den Lotterer aber mal richtig vermöbelt hat, ja. Auch im Porsche. Ach, das waren gute Zeiten. Ach ja. Deine Meinung, Tobi? Sorgt das neue Qualifying-Format dafür, dass die Top-Fahrer vorne sind und dass der Top-Motorsport damit auch vorne ist? Im Feld?
Ja, so pauschal würde ich das jetzt nicht sagen. Dieses extreme Durchmischen fällt vielleicht weg. Ja, ich bin sehr anti-optimistisch. Ja, dass es ein Neo oder ein Dragon mal in die Superpole schaffen oder nicht, in diese Duellphase schaffen wird in dieser Saison. Einfach weil der Nachteil mit den Gruppen wegfällt. Es ist allerdings noch lange keine Garantie, dass man es als Fahrer dann auch tatsächlich in die Duellphase schafft. Du hast es eben auch schon selber angesprochen, 11 Fahrzeuge auf der Strecke heißt natürlich, dass da potenziell immer einer im Weg stehen könnte. Die Ria, ja, ging noch so einigermaßen, aber ich bekomme schon leichte Kopfschmerzen, wenn ich an Monaco oder London denke. Da wird das Problem noch mal ein deutlich größeres, fürchte ich. Und daher, klar, man kann Glück haben, man kann Pech haben. Wir haben es ja bei gesehen am Samstag, der dann halt Pech hatte. Und obwohl er mit einer der schnellsten Fahrer in die Ria war, es trotzdem nicht in die Gruppenphase geschafft hat und dann auch wieder nur im Mittelfeld starten musste.
Aber ich glaube, um mal ein Fazit hier zu ziehen, wir drei hatten alle großen Spaß beim Qualifying-Format. Das ist so, was ich hier bei uns allen drei raushöre. Und freuen uns drauf, das Ding jetzt in anderthalb Wochen wiederzusehen bei Mexico City. Glück und Pech in der Formel E. Tja, das ist so eine Sache. Manchmal läuft's halt einfach nicht gut. Und dann ist das Auto leider in der Wand und dann muss man seinen Mahindra-Wagen am Streckenrand parken. Und dann kommt's auch vor, dass das Safety Car auf die Strecke fahren muss, 10 Minuten vor Rennende. So geschehen bei Alexander Sims jetzt in die Ria. Und der parkte dann da am Streckenrand. Und daraus entstand die wohl kurioseste Szene des gesamten Wochenendes. Tobi, berichte mal bitte, was ist passiert, nachdem der Sims da parkte?
Ja, die Rennleitung hat das Safety Car auf die Strecke geschickt, an der Situation absolut nachvollziehbar. Und das Safety Car fuhr dann um die Strecke. Und auf einmal, mitten in den S's, musste das Safety Car bremsen und hielt sogar an. Und damit haben die Fahrer wohl nicht gerechnet. Und es kam dann so, wie es kommen musste. Es gab ein paar Auffahrunfälle, glücklicherweise überall nur leichte Schäden. Die Fahrzeuge konnten alle das Rennen weiter fortsetzen. Aber das war trotzdem eine Szene, die äußerst ungewöhnlich war und auch nicht ganz ungefährlich. Und die Kamera schnitt dann um und man sah, dass tatsächlich vor dem Safety Car ein Bergungsfahrzeug, so ein Bagger oder ein Kran oder wie auch immer man dieses Gerät nennt, mitten auf der Strecke fuhr, gefühlt mit Schrittgeschwindigkeit, um dann auf die Art und Weise 300-400 Meter zurückzulegen, um den Mahindra zu bergen, der am Streckenrand stand. Das äußerst ungewöhnliche Szene und ich glaube, dass die auch vollkommen zu Recht bei den Fahrern nicht auf große Gegenliebe gestoßen ist.
Es ist wirklich selten in der heutigen Zeit, dass ein Fahrer mal selbst das Telefon in die Hand nimmt und twittert, selbst Tweets verfasst. Alle haben irgendwie ein Management und jemand erstellt die Tweets für einen, damit man schön beim Fanboost abstimmen soll und sowas. Aber ich finde, man hat gerade bei Jean-Éric Vergne-Timo gemerkt, dass er nach dem Rennen einen Tweet selbst verfasst hat, in dem er sich mal so richtig auskotzt über die Situation und die Sicherheit in dieser Situation, wie damit umgegangen wurde.
Ja, also er hatte erst nach dem Rennen direkt schon ein Video gemacht und dann später auch nochmal einen Tweet hinterhergeschossen mit einem Screenshot dieser Szene, wo quasi der ganze Zug, also ich nenne mal Zug, die ganzen Autos, das Feld, an diesem Bagger vorbeifährt und der Mahindra hängt am Kran und wankt so hin und her und da war wirklich nicht viel Platz. Also ich bin auch ein bisschen zusammengezuckt, als ich es gesehen habe. Und Vern hat daraufhin eben getwittert, dass das halt überhaupt nicht geht. Also, dass er selten so eine komische Situation erlebt hat, so eine gefährliche Situation am Safety Car, und hat eben auch erklärt, wie auch andere Fahrer, dass einfach die Rennleitung in dem Fall nicht wirklich kommuniziert hat, dass dein Safety Car auf der Strecke ist. Insofern waren einfach viele Fahrer überrascht, wodurch es dann aufgrund der blinden Kurven auch zu dem Unfall kam. Und ja gut, letztlich ist alles glücklicherweise dann glimpflich ausgegangen mit ein paar Blechschäden oder Plastikschäden. Aber ja, also ich habe es von mehreren Fahrern gehört, die sich da ein bisschen unverständlich geäußert haben dahingehend.
Und gerade bei Wern ist das natürlich auch absolut nachzuvollziehen. Ich meine, ich denke, wir haben alle Envy Go Green gesehen, und wo da auch einmal kurz die Sprache auf seinen langjährigen Freund Jules Bianchi kommt. Und wir wissen alle, wie er damals im Manor verunfallt ist. Und ich glaube, das sind Bilder, die man auf gar keinen Fall jemals wiedersehen will im Motorsport. Und ich glaube, gerade Wern war da ein wenig besonders betroffen von dieser Situation, wie sie denn da entstanden ist.
Ja, da hast ganz recht. Ich hatte gerade exakt den gleichen Gedanken im Kopf, weil ich das Bild von Wern habe, der einer derjenigen war, die bei der Beerdigung von Jules Bianchi dann anwesend waren. Und ich habe wirklich keine Lust eigentlich auf Kräne auf Rennstrecken. Die gehören da eigentlich nicht hin. Mir sind die Umstände natürlich klar. Das ist die Formel E, das sind Straßenkurse meistens, da ist es eng, da hat man nicht viel Platz, um so Zeug zu parken, vor allem nicht so schweres Gerät. Aber seit diesem Unfall von Jules Bianchi 2014 bin ich eigentlich der Meinung, dass die Zeit von Abschleppkränen, so schwerem Gerät, tonnenschwer auf der Rennstrecke, während ja, das Feld da dran vorbeifährt, dass die Zeit eigentlich abgelaufen ist. Natürlich, die Umstände von dem Kran, der da in Diriyah stand, sind anders als der Kran, der damals in Suzuka dort stand. Das war eine andere Situation, aber es hätte so smooth laufen können, wisst ihr? Das ist so, ich kann auch nicht mal der Rennleitung da einen Vorwurf machen, weil die wissen, wo das Equipment steht. Der Kran, der parkte in Kurve 5 und der Zwischenfall war zwischen Kurve 7, Kurve 6, irgendwie so. Und in Kurve 8 wäre so eine Tasche gewesen, wo man das Auto hätte reinschieben können. Eigentlich wirklich ganz einfach. Und die Rennleitung macht das Richtige meiner Meinung nach und schickt das Safety Car auf die Strecke. Wenn auch für meinen Geschmack etwas zu spät, weil das Feld ist bei gelben Flaggenbedingungen da vorbeigefahren, bevor das Safety Car rauskam, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Naja, und dann rollt da dieser Kran auf die Strecke in gefühlter Schrittgeschwindigkeit und macht eine entspannte 6-Punkt-Wendung. Und also, ich mir fehlen die Worte. Ihr merkt's. Ja. Der Kranfahrer,
aber ich finde, man muss auch an der Stelle mal, wir haben Scott Elkins in der letzten Zeit ja auch immer mal wieder zurecht gelobt, aber ich finde, da hätte er auch anders agieren können oder müssen, und zwar einfach anders kommunizieren. Er hat ja den Funkkontakt zu allen Autos, zu allen Fahrern, und gibt bei Full Course Yellow Phasen ja auch immer durch, Full Course Yellow, Ending In und so weiter. Also da einfach mal kurz den Hinweis, Vorsicht, gefährliche Stelle, Safety Car auf der Strecke, wäre ein einfaches gewesen. Und meiner Meinung nach, du hast es gerade angesprochen, es wurde nur gelb geschwenkt vorher. Wir sprechen hier von blinden Kurven, hinter denen du nicht siehst, dass da ein Auto steht. Ich habe da auch schon gedacht, warum macht er nicht sofort erstmal Full Course Yellow und checkt dann die Situation? Da ist ja nichts mit verloren. Irgendwie erstmal Full Course Yellow herrscht. Also, da würde ich jetzt nicht ihn ganz freisprechen von Schuld.
Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass der Kran über die Straße fahren, über die Strecke fahren muss, und die Strecke ist da eng und kurvig und die Kurven sind teilweise blind. Sorry, aber dann scheiße ich auf die TV-Live-Übertragung und zeig die rote Flagge, dass das Auto sicher geborgen werden kann, und dann gibt's noch mal 5 Minuten Rennaction. Ja, kann ich an der Stelle auch absolut nicht nachvollziehen, wie das da gehandhabt wurde. Sicherheit geht immer über alles, und das war alles andere als sicher, so wie das gehandhabt wurde.
Ich frag mich, was für eine Rolle da vielleicht wirklich die Ausbildung der Streckenposten gespielt hat. Und das soll jetzt kein Diss in Richtung des Streckenwarts sein. Aber in den letzten Jahren war es so, dass in Diriyah der Support in den Kurven von langzeiterfahrenen Streckenposten, zum Beispiel aus Bahrain kam, die bei der Formel 1 und bei der WEC und bei allen anderen Rennserien, die da in Bahrain gastieren, auch die Fahnen schwenken und auch für Sicherheit vor Ort sorgen. Und das war in den letzten 2 Jahren so. Und in diesem Jahr wurden da zum ersten Mal vom saudi-arabischen Motorsportverband Marshals eingesetzt. Und ich frage mich, ob vielleicht nicht die Lösung des Problems oder eine Teillösung des Problems wäre, für bessere Ausbildung zu sorgen. Zum Beispiel beim Kranfahren. Also ich bin immer noch nicht, also ich bin auch ganz bei euch. Klar, auch die Rennleitung hat besonders bei der Kommunikation dieses ganzen Geschehens, ja, muss ich da selbst auf die Finger gucken. Aber es wirkte auch auf mich so, als wäre derjenige und diejenigen, die da an der Bergung des Fahrzeugs beteiligt waren, nicht unbedingt qualifiziert genug gewesen in der Situation, schnell genug und sicher genug zu handeln.
Ja, da hat Scott Elkins ja nach dem Rennen sogar auch gesagt, er hatte eigentlich, also so durch die Blume gesagt, er ist mega enttäuscht von seinen Streckenposten. Er hatte für die Bergung 4 Minuten eingeplant, hat er im Nachgang erzählt. Und letztlich hat das ja, ich glaube, 8 Minuten oder sogar 10 Minuten nach dem Unfall gedauert, bis diese Unfallstelle mal geräumt war, obwohl das jetzt keine schwierige Sache war, nur dieses Auto wegzutransportieren. Es lagen keine Teile rum, es musste nichts repariert werden an der Barriere oder so. Also er hat da ganz klar gesagt, das hätte besser laufen müssen, was letztlich ja auch dann dazu geführt hat, dass das Rennen nicht mehr aufgenommen werden konnte. Und ich denke, dass die Formel E das auch mitnehmen wird fürs nächste Jahr. Und der Motorsportverband aus Saudi-Arabien, ich meine, Formel 1 wird auch nächstes Jahr da fahren. Formel E hat einen 10-Jahres-Vertrag. Ich glaube, da ist es gut investiertes Geld, wenn man da mal ein bisschen in die Aus- und Weiterbildung steckt.
Und jetzt musst du mir, Tobi, aber nochmal erklären, warum es am Ende des Samstagsrennens keine Nachspielzeit gab. Wir haben da in der Vorschau ja drüber gesprochen. Wenn der Safety Car kommt oder Full Course Yellow herrscht, dann wird für jede Minute eine Extrazeit von 45 Sekunden hinten dran gehangen. Das war jetzt am Samstag aber nicht so. Warum?
Ja, leider geben die Regeln das her, dass das genau so gemacht wurde, wie es dann auch passiert ist. Grundsätzlich ist es nämlich so, eine Safety-Car-Phase oder Full-Course-Yellow-Phase wird dann nicht zur Rennzeit drauf addiert, wenn sie 5 Minuten vor Rennende nicht beendet ist. Auf die Art und Weise will man ja sicherstellen, dass die Rennen nicht quasi endlos verlängert werden, wenn am Ende das Safety Car draußen ist, sondern auch tatsächlich das Rennen auch unter einem Safety Car zu Ende gehen kann. Aber ich glaube, das haben viele Fans nicht verstanden. Und da könnte man vielleicht noch eine Anpassung machen, um das Ganze auch ein bisschen verständlicher zu machen. Denn ja, jetzt gab es keine Nachspielzeit und die Fahrzeuge fuhren mit 17% und 18% Energie im Akku ins Ziel, hinterm Safety Car quasi. Das kann auch, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders sein. Eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass man sagt, für Safety Car, was in den letzten 5 Minuten oder nach Minute 41 heißt es ja, auf der Strecke ist, kommt keine Zeit dazu, aber die 5 Minuten vor der 41. Minute, wie in dem Fall jetzt am Samstag auch waren, die werden drauf addiert. Und dann hätten wir auch noch mal ein bisschen Rennaction erlebt. Wie gesagt, war absolut regelkonform, was da jetzt passiert ist. Aber wenn, wie wir auch eben gesagt, eine längere Safety Car Phase am Ende des Rennens ist, dann werden die Fans so ein bisschen dem Rennsporterlebnis dann beraubt, würde ich mal sagen.
Ja, deine Idee finde ich auch ganz gut, dass man bis 5 Minuten vor Schluss guckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch nochmal, dass auch die FIA und die Formel E dann nochmal reingucken ins Regelwerk, ob man das vielleicht ein bisschen anpasst. Wie gesagt, auch hier war es ja das die Premiere dieser Nachspielzeit. Mal schauen. Und Scott Elkins hat ja nach dem Rennen auch noch gesagt, dass er sich natürlich Kritik auch ausgesetzt sah, was in dem Fall nicht unbedingt berechtigt ist, weil er sich nur an das Reglement gehalten hat. Aber er hat so ein bisschen Hintergründe gegeben, warum das in den letzten 5 Minuten auch nicht geht. Und zwar will er den Teams natürlich zumindest so eine gewisse Kalkulationsgrundlage lassen. Anstatt jetzt in der letzten Runde zu sagen, so wir fahren noch 2, dann läufst du natürlich auch wieder Gefahr, dass du so ein Energiechaos hast wie in Valencia. Dass das ein oder andere Team sich verrechnet oder keine Energie mehr hat oder noch viel zu viel und es dann in Chaos ausartet. Also das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum man vor allem die letzten 5 Minuten eben von dieser Regel ausnimmt.
Ist ja auch absolut verständlich. Man kann verstehen, dass man das zur Minute 41 erst bekannt gibt, also 5 Minuten vor Schluss. Aber warum man dann nicht die 5 Minuten davor, die das Safety Car schon draußen war, mitzählt und dafür in Nachspielzeit geht, da kann man in meinen Augen was verbessern. Ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich der FIA auch mal eine E-Mail.
Schreib mal einen Leserbrief.
Mit dem Vorschlag. Ja, wär eine Idee. Ich denke, wir haben am Freitag gesehen, dass das mit der Nachspielzeit an und für sich eine coole Sache ist. Da hat es richtig gut funktioniert. Und von daher würde ich mich freuen, wenn wir in so einem Fall wie jetzt am Samstag dann auch tatsächlich noch 2-3 Minuten Verlängerung sehen.
Das hat mich übrigens auch so richtig glücklich gemacht am Freitag, diese neue Regel, weil normalerweise weißt du, wenn ein Unfall passiert, oh, die Zeit läuft ab wieder jetzt und es dauert und dauert und das wird dir alles genommen von der Rennaction. Und da dann wirklich jetzt den Fall direkt auch im ersten Rennen gehabt zu haben, dass die Zeit am Ende innen drauf gerechnet wird, das hat mich doch sehr gefreut als Fan.
Jetzt führt heute allerdings auch kein Weg daran vorbei, auf die Neulinge, auf die Debütanten der Formel E zu schauen. Da waren 3 neue Piloten am Start, die haben ihre ersten E-Prix bestritten. Und natürlich wollen wir auch die nicht unerwähnt lassen. Allen voran natürlich nicht den Formel 1-Konvertiten. Antonio Giovinazzi in seinen ersten 2 Formel-E-Rennen. Letztes Jahr fuhr er noch für Alfa Romeo in der Formel 1, jetzt für Dragon in der Formel E. Timo, wie lief's beim Giovinazzi?
Ja, nicht so richtig flüssig. Also, mich hat er doch relativ enttäuscht das ganze Wochenende über. Also sowohl im Qualifying als auch im Rennen an beiden Tagen eher unter ferner liefen, war jeweils der langsamste der 22 Piloten. 2-mal den 20. Platz dann am Ende geholt, natürlich auch bedingt durch Ausfälle und Unfälle von anderen Fahrern. Also da geht eigentlich nur besser, wäre mal so mein Fazit. Und ja, natürlich hat er nicht wirklich Erfahrung bisher im Auto gehabt, hat ja vor allem jetzt nach der kurzen Testzeit in Valencia jetzt auch Daten sammeln müssen, Erfahrungen im Auto sammeln müssen. Das hat er danach im Interview auch gesagt. So, für ihn war das wirklich jetzt vor allem halt ein Lernwochenende. Und jetzt versucht er bis zum nächsten Rennen eben diese Learnings, das, was er alles mitgenommen hat, eben umzusetzen, um es dann in Mexiko besser zu machen. Also positiv erwähnt sei vielleicht, dass er beide Rennen zu Ende gefahren ist, also so das Maximum an Tracktime eben auch mitgenommen hat, hat sich keine gröberen Fehler geleistet, also keine Ausrutscher, was bei der anspruchsvollen Strecke ja auch nicht selbstverständlich ist. Und unterm Strich würde ich aber sagen, dass Giovinazzi schon enttäuscht hat, denn gerade im Vergleich mit Dan Ticktum im NIO hat er einfach aus meiner Sicht die schlechtere Leistung gebracht. Und das ist der einzige, mit dem man es wirklich gut vergleichen kann. Beide sitzen in einem schlechten Auto. Beide haben keine Testzeit wirklich gehabt und haben ihr erstes Formel-E-Rennen absolviert. Und dann hat Ticktum im vermeintlich vielleicht sogar langsameren Auto den besseren Job gemacht. Aber wie sah es bei ihm genau aus?
Also zumindest im Qualifying sah es für Ticktum gar nicht mal so ungut aus. Der gilt ja ohnehin schon seit einiger Zeit als kleiner Spezialist für Straßenkurse. So ein bisschen der Edo Mortara der Formel 2 war er. Immer wenn es irgendwie in die Nähe einer großen Stadt ging, mit Mauern, die nah am Kurs standen, da musste mit Ticktum zu rechnen sein. 2-facher Sieger des Macau Grand Prix, gut, das war nicht Formel 2, aber dafür ist er in Baku zum Beispiel immer stark gewesen und in Monaco auch. Und seine ganzen Fähigkeiten auf Straßenkursen, die hat er im Qualifying und Rennen von Diriyya meiner Meinung nach ganz gut unter Beweis gestellt, weil der echt größtenteils auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen Oliver Turvey gewesen ist. Es hat trotzdem natürlich nicht zum ganz großen Wurf gereicht. Also im schwächsten Auto des Feldes kommt man halt schwer in die Top 15 und das ist auch für Ticktum so gewesen. Am Ende wurde er 18. und 19. Aber ich würde sagen, im Vergleich mit Giovinazzi hat Ticktum echt ein gutes Debüt gezeigt, zumal er ja auch einen der 3 Vorsaisontestfahrten in Spanien verpasst hat. Damals musste er nämlich, witzig, nach Saudi-Arabien, um in der Formel 2, beziehungsweise Giovinazzi ja in der Formel 1, Rennen zu fahren. Das die vorletzte Station in den Rennkalendern der beiden Serien. Und nach zwei Testtagen dem deutlich erfahreneren Turvey so zu begegnen, das hat mir schon imponiert. Nicht so sehr allerdings wie die Leistung des dritten Rookies im Feld, Tobi, Oliver Askew. Der hat mal wirklich ein Feuerwerk angezündet.
Ja, im Qualifying war es noch überschaubar. Da fuhr Jake Dennis, sein Teamkollege, ja relativ weit vorne mit. Da war Askew noch Mittelmaß, möchte ich jetzt sagen. Aber im Rennen hat er eine sehr, sehr starke Performance gezeigt. Insbesondere am Freitag, wo er von Startplatz 17 aus, das sagt ja schon viel über das Qualifying aus, sich im Rennen bis auf Platz 9 nach vorne schieben konnte und tatsächlich die ersten beiden Meisterschaftsfelder mit nach Hause genommen hat. Das hat in der Formel E auch schon lange nicht mehr gegeben. Das wäre eine interessante Quizfrage, wenn ich sie nicht schon im Statistikartikel verarbeitet hätte. Tatsächlich die letzten beiden Debütanten, die in ihrem ersten Rennen Punkte gesammelt haben, waren Edo Mortara und Luca Filippi in Hongkong 2017.
Ach herrje. Den habe ich ja fast vergessen gehabt, dass der jemals Formel E gefahren ist, der Luca.
Wie gesagt, das waren die letzten beiden Piloten, die in ihrem ersten Rennen Punkte mitgenommen haben. Von daher ist Askew da in guter Gesellschaft. Samstag hatte er ein bisschen Pech, ja, da war er auch auf dem Vormarsch, hat einen Fahrfehler gemacht und dadurch zwei Positionen verloren. Und konnte am Ende durch das Safety Car, wir hatten es eben schon ausführlich, einen Energievorteil, den er sich vorher verschafft hatte, nicht mehr nutzen, lag dann im Ziel auf Position 11, also ganz knapp die Punkte verpasst, aber ganz offensichtlich von den drei Debütanten die stärkste Leistung und ich denke, von dem können wir uns noch einiges versprechen in dieser Saison.
Ich habe, als ich unser e-formel.de Fahrerrating verfasst habe, gedacht, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und werde euch jetzt mal konfrontieren mit meiner Vorhersage, dass Oliver Askew schon bald Kurs auf zweistellige Punkteergebnisse nehmen könnte. Timo, was hältst du davon? Ich habe das zu Askew geschrieben, könnt ihr nachlesen, entweder in der aktuellen Kapitelmarke gerne auch, im Fazit zu seinem Debütwochenende. Glaubst du, das ist realistisch, dass der bald in die Top 5 fährt?
Ich denke, das ist möglich. Ich habe das auch gelesen, deinen Text schon, und habe mir dabei genauso da auch drüber Gedanken gemacht, ob ich das für realistisch halte und denke, ja, durchaus. Also ich glaube, wir wissen, wie stark der BMW ist und wenn man schon im ersten Rennen so gut unterwegs ist und so schnell, wie sagt man, get to grip auf Englisch, also so gut zurechtkommt, dann ist das schon irgendwie beeindruckend. Und ich glaube, dass er das BMW, also der, das ist ja von Andretti, ist ja nach wie vor der BMW IFE21, dass es Strecken gibt, wo der auch noch gut läuft und dass er da durchaus die Chance hat, auf Platz 5 mal vorzufahren.
So, vorhin haben wir vom Statistik-Tobi gehört, der uns was erzählt hat über die meisten Starts ohne Rennen. Und jetzt zieh dir bitte die Statistikschuhe aus und die Regelschuhe an. Es wird Zeit für
die meisten Starts ohne Rennen.
Tobis Teleskop. Ach, habe ich das gesagt? Das ist Quatsch. Upsi. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Ich meine natürlich die meisten Rennen ohne Sieg, aber das soll ja klar sein. Okay, also Regel-Tobi feuerfrei.
Ja, heute blicken wir durch das Teleskop einmal auf eine besondere Regel der Elektrorennserie, die kaum jemand kennt. So wäre einem Fahrer in Dria, wenn er aus der Boxengasse gestartet wäre, nämlich die Energie verringert worden, die ihm fürs Rennen zur Verfügung steht. Statt 52 kW wären es nämlich nur 51 kW gewesen. Grund hierfür ist, dass sich Start- und Ziellinie in Saudi-Arabien an komplett unterschiedlichen Positionen auf der Rennstrecke befinden. Ein Fahrer müsste beim Start aus der Boxengasse somit eine um ca. 590 Meter kürzere Distanz zurücklegen als die regulär gestarteten Piloten. Mit der Regel will die FIA verhindern, dass ein Rennen aus taktischen Gründen statt vom Ende des Feldes aus der Boxengasse aufgenommen wird. Sollte das Rennen allerdings hinter dem Safety Car gestartet werden, kommt diese Regel übrigens nicht zur Anwendung.
So nämlich.
Jetzt Frage an euch, wusstet ihr das?
Ja, weil ich die FIA-Mitteilungen vom Rennen durchstöber. Natürlich, ich bereite mich doch vor auf so ein Rennwochenende. Aber habe ich das richtig verstanden, dass das nachdem die Rea Epri nicht mehr gilt, weil bei anderen Strecken die Boxengasse halt nicht knapp 600 Meter von der von der Startlinie entfernt liegt?
Das wird individuell entschieden, aber grundsätzlich ist es so, dass es nicht gilt. Nur je nachdem, wenn die Streckenkonfiguration es notwendig macht, hat die Rennleitung das Recht, die Energie zu verringern. Und davon hat sie in Diriyah beispielsweise Gebrauch gemacht.
Interessant. Und jetzt haben wir so viel über den Formel-E-Saisonstart in Saudi-Arabien geredet und noch gar kein Grid-Dummies-Quiz gemacht. Das gehört natürlich auch zu jedem E-Pod dazu. Heute allerdings in einer etwas abgespeckteren Form. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit hier quizzen und dann die Episode in ihrer Länge verdoppeln oder sowas. Nein, nein. Wir drei haben uns heute Fragen ausgedacht. Eine Schätzfrage meistens. Also so, was ich so von euch gehört habe, haben alle sich eine Schätzfrage ausgedacht. Und wir wollen mal hören, wie gut wir schätzen können. Timo, du bist heute nicht der Gast, also auch der Gast, aber der Neuzugang. Willst du anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Also, wir haben ja jetzt gerade den Saisonstart erlebt in Diriyah, also einer Vorstadt von Riyadh in Saudi-Arabien. Jetzt findet am 19.02., also in gut knapp drei Wochen, der Saisonauftakt der Extreme E statt, auch in Saudi-Arabien, allerdings zum ersten Mal in NEOM. Für die Formel E bedeutet das natürlich nichts Besonderes, aber für Alejandro Agag, der jetzt beim Rennen natürlich vor Ort war, bedeutet das eine Reise ans andere Ende von Saudi-Arabien. Die Schätzfrage, die ich euch gerne stellen will: Wie viele Kilometer braucht Alejandro Agag mit dem Auto, nicht mit dem Kamel, von Diriyah nach NEOM?
Oh, jetzt müsste man wissen, wie groß Saudi-Arabien ist. Ich glaube nämlich, das ist ein Land, was viel größer ist, als man sich das vorstellt. Oder viel kleiner, wahlweise auch. Also eigentlich würde ich sagen, ich habe gar keine Ahnung. Oh. Tobi, was glaubst du, wie groß Saudi-Arabien von in der West-Ost-Ausdehnung so breit wie Deutschland?
Ich habe euch mal eine kleine Hilfestellung. Diriyah ist ja relativ zentral gelegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das so die Karte vor Augen habt. Relativ zentral. Und NEOM existiert ja noch nicht, aber soll am nordwestlichen Ende von Saudi-Arabien liegen. Also direkt am Roten Meer. Ja. Vielleicht gibt es da so eine kleine Orientierung.
Also ich hätte jetzt gewusst, wo NEOM ist und ich hätte auch grob schätzen können, wo Riyadh ist. Aber
der Maßstab.
Das ist genau. die arabische Halbinsel ist ja definitiv nicht klein. So große Inseln gibt's bei uns ja noch nicht mal. Ich glaube, Großbritannien ist ja um ein Vielfaches kleiner. Puh.
Also wir können das auch drehen und sagen, wir machen Autostunden. Nicht Kilometer, sondern Autostunden. Aber ich glaube, das hilft euch nicht wirklich viel.
Nee, glaube ich nicht. Boah. Ja, das ist jetzt echt schwierig. Weil gesagt, ich bin zwar schon mal in Abu Dhabi gewesen, was ja auch nicht ganz so weit von da weg ist. Aber die Entfernung zu schätzen ist schwierig. Also ich glaube 1000 Kilometer sind es mindestens. Ich würde eher sogar sagen, noch ein bisschen mehr. Also 1200 schätze ich. 1200 Kilometer.
Das bestärkt mich jetzt nicht wirklich, weil ich eher unter 1000 gewesen wäre.
Das kann auch sein.
Ich glaube, ich habe eher so an um die 700 gedacht. Ja, sagen wir 730 Kilometer.
730 Kilometer. Damit ist Tobi Wirz näher dran.
Ach, Mist.
Und gewinnt diese Schätzfrage. Es sind tatsächlich 1469 Kilometer.
Ah.
Und für den Gummipunkt, wie viele Fahrstunden durch die Wüste sind das?
Das kommt aufs Auto an.
Ja, also Google sagt auf jeden Fall, rechnet mit normaler Durchschnittsgeschwindigkeit mit 15 Stunden und einer Minute.
Boah.
Oh, okay. Das ist ja fast wie im Regionalverkehr von Frankfurt nach Darmstadt.
Ja. Ja, aber ich denke, Agag wird nicht das Auto nehmen, sondern und wahrscheinlich auch nicht jetzt 3 Wochen da bleiben in Saudi-Arabien. Also, well.
Okay.
Gut, erster Punkt für Tobi W.
Dann muss er sich jetzt mal verteidigen. Wir haben vorhin vom Safety Car gesprochen und von dem Energieabzug auch, der in der letzten Schlussphase nicht gilt und sowas. Stellt euch mal vor, wobei, braucht ihr euch gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn es den doch gegeben hätte, den Abzug. Ich will eigentlich nur wissen von euch, wie lange war das Safety Car beim Diriyah E-Prix bei beiden Rennen zusammengerechnet insgesamt auf der Strecke? Wie viele Minuten fanden unter Safety Car Bedingungen statt?
Ich würde mal schätzen 17 Minuten und 30 Sekunden.
Mhm. Und Tobi?
Also ich weiß, wie lange die Nachspielzeit am Freitag war. Sie waren nämlich 5 Minuten 15.
15.
Mhm. Genau. Und das bedeutet, dass es tatsächlich 7 Minuten gewesen sind, der Safety Car draußen war. 7 volle Minuten. Ein bisschen mehr. Und ich habe es tatsächlich nachgeguckt. Das Safety Car am Samstag war ziemlich genau 10 Minuten. Ich glaube sogar, du hast 17 Minuten 30 gesagt, Timo.
Ja.
Das ist genau das, was ich jetzt auch raus hätte, wenn ich ein bisschen draufrechne.
Ich will da kurz anmerken, natürlich hat Tobi das nachgeguckt, wie viele Sekunden das Safety Car am Samstag draußen war. Nennen wir eine das Sache, die mehr Tobi Wirtz schreit als das.
Nein, weil wir ja auch darüber diskutiert haben, was man besser machen könnte und wie viel Autos, wie viel Energie die Autos am NMC noch hatten. Ja, schade. Habe ich jetzt mehr oder weniger. Also wie gesagt, ich hätte jetzt auch 7 Minuten 30 genommen für Freitag und wäre dann auf 17:30. Ach komm, ich sag 17 Minuten 29. Ich setze alles auf Kopf.
Also, am Samstag war das Safety Car 10 Minuten. Und 2 Sekunden auf der Strecke. Gut im Kopf gehabt, Tobi. Am Freitag war das Safety Car 7 Minuten und 12 Sekunden unterwegs. Das heißt, eine Gesamt-Safety Car-Zeit von 17 Minuten und 14 Sekunden. Und damit kriegt Tobi seinen zweiten Punkt. Oh, Timo, jetzt müssen wir uns im Finale anstrengen.
Das ist bitter.
Wir können dir nicht zu null rausgeschlagen werden.
Ja. Aber Tobi, du darfst anfangen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil Timo gerade angefangen hat. Meine Frage dreht sich auch um das Rennen am Freitag. Was meint ihr, wie viele Kilometer legten im Rennen alle Fahrer insgesamt zurück?
Oh weh.
Kurzer Hinweis dazu, ich habe nur volle Runden gezählt. Also der Kollege Roland, der 2 Drittel von seiner letzten Runde zurückgelegt hat. Diese 2 Drittel Runde zählt nicht.
Und du hast jetzt die Anzahl der Runden insgesamt gefragt oder die Distanz?
Die
Runden?
Kilometer. Die Kilometer.
Na toll. Das macht's ja noch schwieriger.
Ja. Es ist ja auch eine Schätzfrage.
Also das Rennen dauerte 35 Runden. Das weiß ich ziemlich sicher.
Ich rede von Freitag.
Ich sag das. Ach so, nur Freitag.
Nur Freitag.
Ach so. Macht es ja noch schwieriger, weil jetzt hatte ich die Zahlen ungefähr noch aus der Statistik im Kopf. Die Gesamtzahl.
Aber es werden schon ein paar Runden mehr gewesen sein, allein wegen dem 10 Minuten, 2 Sekunden Safety Car. 40 Runden, das lässt sich vielleicht einfacher rechnen als irgendeine krumme Zahl. 40 Runden mal größtenteils 22 Fahrzeuge.
Ja, wie lang ist die Strecke genau? Ich habe die exakte Zahl. Ja.
2,495 ist die Zahl, die mir im Kopf liegt noch.
Ich hatte 2,430 im Kopf.
Ich glaube 2,4. Komm, ja. Wir wollen hier jetzt nicht 2 Nachkommastellen haben. Timo, wir müssen jetzt zusammenarbeiten.
Ja.
Tobi, dürfen wir einen Taschenrechner benutzen?
Ja, benutzen Taschenrechner, ist okay.
Okay, also 40 mal 22 sind 880 Runden. Und jetzt 880 Runden mal 2,49, sagen wir 2,5. Und mein Taschenrechner sagt mir 2200.
Ich habe mich vertippt. Moment. Wie war es mal so mal 2? Wieso ist denn jetzt hier der Verlauf wieder weg? Oh. Also, was war dein Tipp?
2200 Kilometer.
Ich sag, also ich habe eigentlich 2148 raus und sage dann 2190.
Also, zurückgelegt wurden 41 Runden.
Ja.
Vom Rennsieger.
Mhm.
Antonio Felix da Costa legte nur 690 Meter zurück. Der fuhr nämlich direkt in die Box nach dem Start. Mhm. Oliver Rowland schied in Runde 7 aus. Das 827 Runden, was insgesamt eine Gesamtrennlänge von 2076,345 Kilometer ergibt. Und damit fürchte ich, geht der Punkt an Timo.
Tja. Juhu. Wir haben den Da Costa nicht bedacht. Der ist so wenig gefahren, dass er mir gar nicht mehr eingefallen ist.
Ich dachte nur an Rowland, haben ja über Giovinazzi gesprochen gerade und dass der ja als 20. als Bester, also zwei sind frühzeitig ausgefallen oder halbwegs frühzeitig. Genau. Deswegen war ich auf 861 Runden so geschätzt. Da war es ja jetzt noch ein bisschen drunter.
Naja, dann steht's am Ende. 2 für Tobi W., 1 für Timo P. und 0 für Tobi B. Juhu!
Oh. Juhu. Ich habe aber noch einen interessanten Fakt zum Schluss. Da hatte ich eigentlich jetzt während der Sendung gerade kam der mir und ich habe überlegt, ob ich ihn nenne, aber bin dann bei meiner Schätzfrage geblieben. Und zwar haben wir ja über den Porsche-Sieg gesprochen, den ersten, der immer noch aussteht. Und dann habe ich überlegt, so wer ist denn eigentlich so vergleichbar, Jaguar beispielsweise? Wie lange hat Jaguar bis zu seinem ersten Sieg in der Formel E gebraucht? Was würdet ihr tippen?
Oh.
Jetzt mal so einfach aus dem Bauch heraus, ohne nachrechnen.
Ich glaube, die haben 2 Saisons absolviert, bis der Evans in Rom gewonnen hat, 2019.
Genau. 2019. Ja, erste Gen 2-Saison.
Willst du Tage hören? Wahrscheinlich, ne?
Nee, wie viele Rennen?
Oh weh. Tobi, wie viele Rennen waren in Saison 3, 4 und einer halben fünften?
Ah, ich würde sagen 32.
Schließe ich mich an.
Genau. Ziemlich genau, 31. Also im 31. Rennen hat Jaguar endlich seinen ersten E-Prix-Sieg geholt. Porsche steht aktuell bei 28 Rennen ohne Sieg. Das heißt, witzigerweise wäre das 31. Rennen auch der Rom-E-Prix. Und zwar am Sonntag, das zweite Rennen. Also the pressure is up. Wenn Porsche jetzt nicht in Rom bis Rom gewinnen sollte, dann haben sie auf jeden Fall Jaguar noch unterboten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich, na, müsste man mal gucken jetzt statistisch. Es gibt natürlich auch Teams wie NIO, die noch nie gewonnen haben. Aber so als Hersteller ist wahrscheinlich Porsche dann weit oben dabei mit Jaguar.
NIO hat vielleicht noch nicht gewonnen, aber das Vorgängerteam natürlich. 2 genau. Rennen in Saison 1.
Ja, Moskau und Long Beach.
Ach, und wieder denke ich daran, wir müssen verdammt nochmal so eine Nostalgiefolge machen, ey.
Ja.
Wo wir uns wirklich mal so 5 Stunden an einem Abend Zeit nehmen und einfach alles erzählen, was uns einfällt zur Formel E. Und mal richtig rumnörden. Ach, das sollten wir machen. Ich liebe diese Analysefolgen. Da kommt immer so viel zusammen und man hat mal so schön kompakt auf dem Ohr, was an so einem großen Formel-E-Wochenende so passiert. Es ist wirklich eine Menge geschehen und irgendwie lässt der Druck jetzt auch nicht nach. Also, ich sag's mal so, wir hören uns am nächsten Sonntag wieder und dann kommt schon die Vorschau-Episode auf Mexiko-Stadt. Jetzt geht's Schlag auf Schlag, Tobi.
Arriba.
Geil, oder?
Auf jeden Fall.
Es geht Schlag auf Schlag.
Was macht ihr jetzt noch so mit dem angefangenen Dienstagabend?
Also ich werde jetzt gleich endlich mal den Rechner runterfahren und dann mich auf die Couch begeben, wo ich dann den Abend mit der aktuellen Serie meiner Wahl verbringen werde.
Ja, ich glaube, das klingt nach einem Plan, sowas in der Richtung. Also ich habe jetzt dann auch irgendwann mal genug PC, glaube ich, für heute.
Ja. Oh, Zeit für den anderen quadratischen Bildschirm.
Genau, der größere.
Dann manchmal kommt es halt doch auf die Größe an.
Oh Gott, Tobi.
Was hast du jetzt gesagt?
Mach schnell die Sendung aus. Wir verhaspeln hier uns noch.
Ich rede über Fernseher, hallo.
Danke für eure Zeit, ihr zwei. Danke, Timo, dass du dabei warst.
Ja, danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tolle Folge.
Ach, und Tobi, wir hören uns spätestens in der Mexiko-Vorschau wieder, ne?
Auf jeden Fall.
Danke auch dir für deine Zeit und euch natürlich fürs Zuhören. Eine gute Restwoche und bis Sonntag. Macht's gut.
Bis bald.
Vielen Dank und ciao.
Ciao.